Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio die Lone, die Marion und die Flora. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Ihr kommt vom GIS e.V., dem Verein. Untertitel lautet Gemeinsame Unterstützung, Kindheit, Gesundheit und Schulbildung für Kinder und Jugendliche im Senegal. Könnt ihr mal vielleicht euch einfach kurz vorstellen und auch der Weg zu GIS? Wie lief das?
Genau, ich bin Lone. Ich studiere hier in Tübingen im Master Biologie und Evolution, Ökologie und Evolution. Hab Marion kennengelernt im Chor und bin eigentlich über sie in diese Geschichte GIS und diese Vereinsgründung reingekommen. Ich denke, da kann Marion nochmal genau was zu sagen, wie das alles entstanden ist. Aber ich habe Marion quasi kennengelernt und habe mich von ihr überzeugen lassen und quasi dann die Motivation gehabt, dieses Projekt in die Gänge zu leiten und bei dem Verein, bei der Gründung mitzumachen und bis heute weiterhin aktiv zu sein.
Ja, ich bin Marion, ich bin Realschullehrerin in Rottenburg am Neckar und war öfters schon im Senegal, dadurch auch die Idee zu dem Verein. Da kann ich vielleicht nachher einfach noch ein bisschen was dazu sagen und übergebe mal.
Ich bin Flora, ich mache hier in Tübingen die Ausbildung zur Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie es jetzt heißt, und habe in meiner Ausbildung einen Senegalesen kennengelernt, genau, der auch diesen Verein mitgegründet hat. Und mit ihm war ich in einem Auslandseinsatz im Senegal im Krankenhaus, habe dann dort den Verein kennengelernt, also vor Ort eigentlich mehr, eher dann. Und dort haben wir auch für den Verein gearbeitet, als wir dort waren. Und danach habe ich beschlossen, natürlich auch Mitglied zu werden, deshalb bin ich jetzt auch das neueste Mitglied. Genau, und seitdem bin ich jetzt auch dabei und genau.
GIS, ihr habt 2016 gegründet, den Verein. Was sind die Ziele? Was ist eure Philosophie auch?
Unsere Philosophie, es geht uns vor allem um benachteiligte Kinder im Senegal. Das sind überwiegend Jungen, die sogenannten Talibés. Wir haben uns als Grundlage überlegt, welche Kinderrechte es gibt, welche Rechte jedes Kind haben sollte und auch die Talibés haben sollten. Und wir haben uns das angeguckt und gemerkt, dass eigentlich keine der Kinder wirklich diese Rechte erfüllt bekommen. Und daher ist eigentlich unser Ziel, diesen Kindern ein Stück weit ihre Kindheit zurückzugeben mit verschiedenen Projekten. Unsere Ziele sind zum Beispiel, eine kostenfreie medizinische Grundversorgung zu gewährleisten oder regelmäßig warme und ausgewogene Mahlzeiten bereitzustellen für die Kinder, einfach eine Anlaufstelle zu haben, wenn irgendwas ist, wenn sie verletzt sind, dass wir eine quasi eine Anlaufstelle haben und den Kindern so helfen können. Des Weiteren wollen wir Spiel und Sport quasi Lernangebote bieten, Hygieneschulungen, Alphabetisierungskurse, so. Und wir versuchen so, die Kinder zu unterstützen und wie gesagt, dass sie ein bisschen Kindheit zurückbekommen.
Was sind die Talibé genau?
Die Talibé, das ist ein arabisches Wort und bedeutet Schüler. Im Senegal ist es so, dass viele Jungen auf Koranschulen geschickt werden von ihren Familien, in der Hoffnung, dass sie dadurch eben ein Kind, also sie haben quasi ein Kind weniger zu finanzieren und sie hoffen, dass es dort den Kindern gut geht. Und das ist leider sehr oft nicht der Fall. Sie leben dort unter prekären Bedingungen, leiden unter dem Koranlehrer, der oft die Kinder zum Betteln losschickt und auch misshandelt. Und in diesen Koranschulen ist es eben so, dass sie dort den Koran lernen. Dabei ist es aber kein religiös-extremistischer Rahmen, sondern es ist einfach muslimisch geprägtes Land. Die Kinder lernen dort den Koran, aber eben unter sehr schwierigen Bedingungen.
Und es ist weit verbreitet?
Es ist weit verbreitet in Senegal. Es gibt über 80.000 Daras.
Talibé,
Entschuldigung, über 80.000 Talibé, die im ganzen Land auf die verschiedenen Daras, das sind die Koranschulen, gehen und dort eben den Koran lernen.
Und das ist, also erwiesen, denen geht es nicht gut, das ist das überall gleich, auch die Handhabe oder der Umgang, oder gibt es da auch Unterschiede in den verschiedenen Schulen?
Also insgesamt gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede zwischen den Schulen, wobei die, denke ich, nicht so gravierend sind. All die Schulen, die ich bislang kennengelernt habe, auch in dem Jahr, in dem ich dort war und auch jetzt durch unsere Arbeit, fahren ein sehr ähnliches Prinzip. Man könnte fast sagen, das ist eine Art moderne Sklaverei, da die Jungs gezwungen werden, auf der Straße zu betteln. Zu betteln, um Reis, Zucker und einen bestimmten Geldbetrag zu bekommen bis zum Abend. Den Reis und den Zucker müssen sie dann abends abgeben an den Koranlehrer. Koranlehrer nennen sich Marabus, und die verkaufen das dann wieder weiter. Und auch eine bestimmte Geldsumme, also wir sprechen von 30 Cent bis 1 Euro, müssen sie erbetteln und das dem Marabu überlassen. Das ist sozusagen eine Art Entschädigung für den Koranunterricht und dafür, dass sie dort untergebracht sind in dieser Schule. Die Unterbringung ist allerdings nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also es gibt in der Regel sehr wenig bis nichts zu essen. Die Kinder müssen zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon erbetteln müssen, auch noch sich quasi um ihr eigenes Essen kümmern. Deswegen eben auch ein Anliegen von uns, regelmäßig warme Mahlzeiten zu ermöglichen. Und wenn die Kinder eben das alles abends nicht mitbringen von ihren Touren, weil sie vielleicht müde waren und irgendwie 3 Stunden auf der Straße geschlafen haben oder weil sie in einen Verein gegangen sind und dort vielleicht gespielt haben oder ihre Wäsche gewaschen haben oder sogar vielleicht Unterricht bekommen haben in Französisch oder Mathe, dann werden sie oft körperlich misshandelt und bestraft. Also es geht von Schlägen über Einsperren bis hin zu noch schlimmeren Dingen. Von daher ist es die Gesamtsituation für die Kinder sehr schwierig. Wie gesagt, 80.000 Talibe, damit könnte man eine ganze Stadt füllen. Die Regierung kennt auch das Leid der Kinder, also es ist sehr sichtbar, vor allem in den städtischen Regionen. Die Kinder kommen übrigens alle von den ländlichen Regionen oder sogar aus den Nachbarländern dorthin. Die Regierung kennt das Leid, es müssen auch immer wieder ganz schlimme Sachen passieren, dass die Regierung irgendwie ein bisschen aktiv wird. Allerdings gibt es Gesetze auf dem Papier, die leider halt noch nicht umgesetzt werden oder bislang wurden. Es wurde mal versucht, das Betteln zu verbieten zum Beispiel, aber das ist natürlich auch nicht gelungen.
Also eine schwierige Situation, organisierte Bettelei im Endeffekt. Mhm. Und genau. Was anderes außer Koran lernen die nicht dort in den Schulen?
Genau, also es hat im Prinzip eine lange Tradition. Was früher mal eigentlich auch sinnvoll war und gut war, weil eben der Koranunterricht stattgefunden hat, die Kinder dort den Koran lernen konnten. Wie gesagt, der Senegal ein muslimisches Land mit 90% fast Muslimen. Mittlerweile ist es einfach in ein System abgerutscht, das so niemand bedacht hat, als das wohl gegründet wurde. Und das macht es natürlich schwierig zuzusehen. Es gehört einfach zum Alltag dazu, diese Kinder zu sehen. Auf der anderen Seite würde man gern aktiv werden. Und so versuchen wir halt, für die Kinder was zu machen, auch wenn wir wissen, dass man natürlich auf der politischen Ebene auch aktiv werden muss. Da gibt es aber auch Vereine vor Ort und Organisationen vor Ort, senegalesische Organisationen, die versuchen da in Kontakt zu treten und eben die Regierung auch dazu aufzufordern, aktiv zu werden.
Wie kommt ihr ran an die Talibes? Wie ist da euer Zugangsweg?
Also wir kooperieren mit 3 Koranschulen dort. Das ist in Saint-Louis, im Citanier heißt es, Quartier, wo die wohnen, genau, wo die in den Koranschulen wohnen. Also die wohnen da in einem Raum sozusagen. Also das kann man sich nicht als großes Haus vorstellen oder so. Genau, wir kooperieren mit den Lehrern, die an den Schulen unterrichten oder an die Talibes eben unterrichten, nicht Schulen. Und Genau, mit denen treten wir in Kontakt, mit denen sagen wir, was wir wollen, dass die das eben auch akzeptieren. Wir müssen da auch ein bisschen Kompromisse schließen, einfach sagen, ja, wir kaufen jetzt Schuhe für die Kinder. Wir wollen, dass sie die auch behalten, dass die nicht weggenommen werden. Die Kinder sehen dann natürlich nicht mehr so ganz ärmlich aus, wenn sie auf einmal Schuhe haben, wenn es natürlich auch keine hochwertigen Schuhe sind. Das sind so Sandalen, einfach die den Fuß wirklich schützen, dass auch in der Regenzeit die Füße nicht aufweichen. Einfach auch ein hygienischer Grund. Und auch beim Fußballspielen verletzen die sich oft an Füßen, wenn sie dann die Schuhe anhaben, ist es einfach seltener. Genau. Und dann muss man eben einfach in Gespräche treten mit den Marabus. Und die sind da eigentlich auch dann relativ, das haben wir ein Verhältnis aufgebaut mittlerweile. Gibt es den Verein ja seit drei Jahren.
Nach 2 Jahren.
Genau. Und dann muss man am Anfang eben erstmal in Gespräche treten, was wollen wir, die Kinder kriegen Essen. Und im Endeffekt ist unser Ziel ja nicht nur, dass sie Schuhe haben und essen, sondern auch, dass sie irgendwann mal vielleicht auf eine, dass die akzeptieren, dass sie auch Französisch lernen bei einem anderen Lehrer, dass wir eben Kooperationen machen mit Leuten, die dort auch Mathe unterrichten, dass die Kinder allgemein gebildet werden. Und das müssen die natürlich, die Marabus, auch erstmal akzeptieren und sich da nicht querstellen.
Also ihr versucht den kooperativen Weg und nicht die Kids rauszuholen, woanders unterzubringen, sondern wirklich mit denen zusammenzuarbeiten, was ja auch ein gewisses Risiko birgt, oder?
Genau, also der kooperative Weg ist, denken wir, schon der richtige Weg. Deswegen haben wir auch vor Ort einen Freund von uns, ein guter Freund, ist der Ansprechpartner für alle Belange vor Ort und koordiniert dort alles. Er kommt eben auch aus dem Stadtteil, in dem wir aktiv sind und in dem diese 3 Schulen sind, mit denen wir kooperieren. Seine Familie hat ein Haus, in dem sowieso die Türen offen stehen für die ganzen Kinder dort. Das ist so eine inoffizielle Anlaufstelle, könnte man sagen. Und er bemüht sich nach Kräften und mit vollem Einsatz dabei, einfach das für die Jungs erträglicher zu machen und quasi die Arbeit, die wir hier machen, um Spenden zu bekommen. Jeder Verein ist irgendwie auf Spenden basiert. Die führt er dann dort aus mit Hilfe von unserer Unterstützung.
Und der kann da kontrollieren, dass die ihre Schuhe auch behalten dürfen.
Genau.
Und wie wirkt sich das zum Beispiel aus, wenn du gerade gesagt hast, sieht nicht mehr so ärmlich aus, könnte man dann vielleicht auch als Konsequenz sein, man kriegt weniger Bettelgeld und deswegen darf man dann die Schuhe nicht mehr anziehen. Was habt ihr davon gehört?
Also so läuft es im Prinzip, wenn man sich nicht mit den Koranlehrern abspricht. Ich habe das einmal in dem Jahr, in dem ich im Senegal war, da hatte ich auch so einen Bezugstalibi sozusagen. Der hat mich immer aufgesucht, wenn ich in der Stadt unterwegs war. Und also er hat von mir nie Geld bekommen und auch kein Reis und kein Zucker, weil das hatte ich gar nicht. Aber ich habe ihm oft halt irgendwie, wir sind dann zusammen zu so einem Marktstand und ich habe ihm Bananen gekauft oder mal ein Stück Kuchen. Genau. Und dem habe ich ein T-Shirt geschenkt. Das hatte ich irgendwie, kam mir halt in die Hände und ich habe es gewaschen und es sah noch schön aus. Und er hat sich total gefreut und am nächsten Tag hatte er es schon nicht mehr. Und es hat sich halt rausgestellt, dass es ihm weggenommen wurde, weil es halt nicht mehr so ärmlich aussah, sondern dann eher wie in Anführungszeichen ein normales Kind. Daraus haben wir gelernt und versuchen eben deswegen zuerst ins Gespräch zu gehen mit den Koranlehrern, damit die Jungs eben zum Beispiel diese Sandalen dann auch behalten dürfen und anziehen.
Und das akzeptieren die soweit? Also die 3 Schulen, mit denen ihr in Kontakt seid, da habt ihr einen gewissen Standard oder ein gewisses Level der Kooperation jetzt?
Genau, also wir haben schon gemerkt, dass es den Koranlehrern, mit denen wir kooperieren, auch wichtig ist, dass es den Kindern doch irgendwie doch schon gut geht, aber sie kriegen es halt selber nicht hin oder wollen da auch nichts für investieren. Und durch diese Absprachen, die wir quasi treffen, also wir besorgen die Schuhe, das heißt, auf die Koranlehrer kommen keine Kosten zu, dafür wollen wir aber, dass sie die Schuhe anziehen. Oder wir bereiten die Mahlzeiten zu, finanzieren das alles, dann wollen wir auch, dass die Schüler, also die Koranschüler, die Kinder dorthin kommen können zum Essen und sich die Zeit nehmen können, dort gemeinsam zu essen. Genau.
Aber dass die nicht mehr betteln müssen, soweit seid ihr noch nicht.
Soweit sind wir leider noch nicht.
Ist das,
ja? Das, denke ich, wird sich auch von uns als kleinem Verein, der wir jetzt mit 3 Schulen kooperieren, nicht irgendwie bewegen lassen. Das ist ein System, das über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte geprägt wurde. Genau, da müssen, glaube ich, andere an anderen Stellen schrauben.
Ihr habt aber gezielt die Lehrer angesprochen. Gibt es da dann sowas wie auch ein Abt oder ein Oberen von so einer Schule? Ihr habt bewusst aber die Koranlehrer angesprochen. Und
Es gibt halt, also es gibt diese Schulen, Daras genannt, und jedes Dara hat ein, zwei Koranlehrer, je nachdem wie groß die sind. Und darüber gibt es jetzt nichts Gesammeltes mehr. Also es gibt da natürlich die Imame in den Moscheen, aber es gibt jetzt niemanden, der irgendwie diese Koranlehrer leitet oder zusammenführt. Im Prinzip kann das auch jeder werden, der sich dazu berufen fühlt, so ein Stück weit. Also man braucht keine spezielle Ausbildung, man muss halt den Koran kennen. Und dann kann man sagen, hier ist jetzt meine Koranschule, mein Dara, und dann kommen die Kinder von ganz weit her zum Teil.
Wenn man sich eine Bruchbude mit Matratzen oder so dann organisiert, also so eine Art Internat, aber unter ärmlichsten Bedingungen?
Ja, ohne Matratzen.
Oh, wirklich?
Genau. Ja, genau, unter ärmlichen Bedingungen, so eine Art Internat, in dem man halt irgendwie ein Dach über dem Kopf hat.
Habt ihr mit den Eltern schon gesprochen? Mit man, wisst ihr da manchmal was? Haben die noch Kontakt zu ihren Talibe? Gibt's da?
Also viele haben noch Eltern auch. Manche haben bestimmt auch Kontakt zu ihren Eltern, auch vor allem, wenn sie älter sind. Und manche gehen auch ab und zu ihren Eltern heim. Das gibt's schon, aber eher selten. Und manche, ich glaube, also wenn die ganz klein dahin geschickt werden, wenn man 5 Jahre alt ist und die Eltern in Gambia wohnen, vielleicht gibt es da irgendwie dann noch manchmal einen Kontakt, aber oft gibt es auch wirklich gar keinen Kontakt. Die Kinder wachsen da auf, das ist ihre Kindheit, die sehen nichts anderes, die kennen es nicht anders. Die haben halt, ihre Familie sind die Talibes, das ist wie eine große Familie. Die Kinder unterstützen sich gegenseitig und das ist dann die Familie. Aber es ist nicht so, dass es alles Waisenkinder sind und wie ein Waisenhaus, und so ist natürlich auch nicht. Also die haben schon meistens eine Familie noch.
Aber oft ist der Kontakt auch abgerissen,
ja,
oder
auf jeden Fall.
Die Eltern waren auch schon überfordert, sonst hätten sie ihre Kinder nicht abgegeben. Oder?
Bettelarme Familien, die eben einfach auch nichts anderes wissen.
Aber,
als das.
Aber ihr habt eben keinen Kontakt zu Eltern oder so, oder die Eltern wissen in der Regel dann auch nicht unbedingt, wie schlecht es ihren Kids geht, oder?
Genau, also wir haben keinen Kontakt zu den Eltern, weil das hat sich jetzt so nicht ergeben. Zumal die ja dann auch oft, also es ist oft extrem weit weg, dass eben die Kinder nicht zurückkommen können. Und wenn,
das ist Teil des Prinzips oder was auch, ja?
Das ist Teil, bei vielen Teil des Prinzips, genau. Wenn dann manchmal Kinder eben zum Beispiel während des Ramadan oder für die muslimischen Feste zurück nach Hause gehen, dann, also das gibt's, aber das ist auch eher selten. Und das muss dann auch von dem Koranlehrer erlaubt werden. Ich weiß von einem Jungen, der ist auch schon älter gewesen, vielleicht 16. Als er kleiner war, sind seine beiden Eltern verstorben und er wollte gerne nach Hause fahren und es wurde ihm nicht erlaubt. Also solche Situationen gibt es auch.
Wie, was wisst ihr über, könnten die einfach abhauen?
Es gibt viele, die das versuchen, abzuhauen, weil sie es auch nicht mehr aushalten oder weil sie genau wissen, ich habe heute zu wenig erbettelt. Ich schlafe heute mal auf der Straße und vielleicht bin ich dann morgen auch gar nicht mehr hier. Oft werden solche Ausbrecher in Anführungszeichen versucht zurückzuholen, also dass man die irgendwie wieder kriegt, weil das natürlich, also schickt man halt dann seine Leute aus. Manchmal werden aber auch Jungs bewusst wieder in ihre Familien zurückgeführt. Allerdings, wie Flora gerade gesagt hat, wenn die noch so klein waren, wo die weg mussten, dann haben die oft gar keinen Bezug mehr. Und nach einer Zeit vergisst man ja auch. Und es schlummert vielleicht noch ganz tief in einem, aber man hat halt sein Umfeld und die Kinder haben dann ihre Freunde und müssen gucken, dass sie da irgendwie überleben können. Also ich glaube, die Gedanken gehen dann gar nicht so weit, als dass die sagen, sie wollen wieder nach Hause, weil sie oft gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich mein Zuhause.
Und das Leben auf der Straße ist ja auch nur eine noch schlechtere Alternative dann wahrscheinlich, oder? Wenn man abhaut.
Genau, also das wäre dann quasi die noch schlechtere Alternative, ja. Und dort gibt es natürlich auch Vereine und Organisationen, die sich kümmern um die in Anführungszeichen richtigen Straßenkinder. Oft schlafen Talibe-Jungen auch auf der Straße, eben wenn sie sich nicht zurücktrauen, weil sie zu wenig erbettelt haben. Dann gibt es Organisationen, die versuchen halt, die quasi trotzdem wieder zurückzubringen und dann mit den Koranlehrern das eben auszuhandeln, dass denen nichts passiert.
Ab welchem Alter kommen die in die Schulen?
Also so prinzipiell von 5 bis 18 sind sie dort. Es gibt aber auch noch Jüngere. Also ich hatte auch mal einen Jungen, der war erst 3 oder 4. Die sind ja dann oft auch in ihrer Entwicklung ein bisschen zurück, weil sie halt nicht gut ernährt sind.
Und was passiert mit denen, wenn sie 18 sind?
Ja, gute Frage. Das weiß keiner so genau. Manchmal bleiben sie dann da noch eine Weile. Im Prinzip sind sie dann auf sich alleine gestellt, haben aber ja keine, in der Regel keine Schulbildung, außer sie hatten das Glück, dass sie irgendwie tagsüber zu einem Verein oder einer Organisation gehen konnten, wo sie ein bisschen Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt haben. Die arbeiten dann oft als Hilfen in so öffentlichen Transportmitteln, wo sie das Geld einsammeln. Rechnen können sie ja dann durchaus doch ein bisschen, weil sie ja immer ihr Geld zusammenbetteln mussten. Es gibt aber auch immer wieder Organisationen, die eben darauf setzen, Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, zum Beispiel im Schneiderberuf oder im Gartenbau. Das sind dann größere Organisationen, wie wir jetzt sind, also wir sind ja einfach auch noch relativ jung, die dann zum Beispiel einen Garten schon haben, als Verein den betreiben und den Erlös verkaufen. Da wachsen dann die Jungs mit rein und lernen, wie das geht und könnten dann zum Beispiel danach bei einem Gärtner mithelfen.
Also es gibt durchaus da ein Bewusstsein dafür und auch schon ein Netz, eine Art, ja, mit Organisationen, die sich dieses Phänomens, dieses Problems auch annehmen, ja?
Ja, es ist noch sehr instabil, würde ich sagen, aber es gibt es durchaus. Und ich meine, es sind natürlich oft Vereine, Organisationen aus dem Ausland, aber auch eben aus dem Senegal selber. Und dieses Bewusstsein ist da, aber dafür fehlen oft auch dann die Mittel.
Und euer Partner, wer ist das nochmal genau? Wie seid ihr an den gekommen?
Der Freund vor Ort? Okay, ich will ein bisschen ausholen.
Gerne.
Also ich war im Senegal 2013, 2014 für ein Jahr, habe ich mich von der Schule beurlauben lassen und habe relativ am Anfang gleich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns quasi beide für diese Jungs engagieren. Ich hatte das mir organisiert mit einer französischen Organisation für ein halbes Jahr in Mbour. Das ist eine Stadt südlich von der Hauptstadt Dakar am Meer. Und mein Mann, wie gesagt, kommt aus Saint-Louis im Norden und hat sich dort mit seinen Freunden engagiert, jetzt ohne Verein und so. Genau, die haben einfach das gemacht, was sie machen konnten, so wie sie es eben konnten. Ja, dadurch hat sich natürlich dann die Idee entwickelt, wir könnten das ja zusammen machen. Wie könnte man das machen? Wie könnten wir helfen? Und in dem Jahr, in dem ich dort war, haben wir versucht zu überlegen, wie das funktionieren kann. Gibt es von Deutschland aus die Möglichkeit, einen Verein zu gründen, der dann vor Ort aktiv ist? Oder gründen wir im Senegal einen Verein? Dann dachten wir, es ist vielleicht doch besser, bezüglich Unterstützung natürlich, das von hier aus zu machen, weil es einfach dann auch einfacher ist mit Spendenbescheinigungen etc. Ja, so kam das Ganze eigentlich in die Wege und mein Mann ist mittlerweile auch in Deutschland schon länger und dann haben wir eben uns dazu entschlossen, 2016 den Verein zu gründen und hatten Freunde gefragt, ob sie uns unterstützen möchten, ob sie das genau mittragen möchten und 7 Gründungsmitglieder braucht man für einen Verein und das hatten wir dann zusammen. Und dann war natürlich die Frage, wen schnappen wir uns im Senegal, der das verantwortungsbewusst macht, der das zuverlässig macht und gut macht. Und da freuen wir uns ganz arg, dass Cheikh Ibro heißt er, ein Freund von meinem Mann von früher aus der Schulzeit, gleich gesagt hat, klar, er macht das, seine Familie ist eh sehr offen für die Jungs, also die Türe steht immer offen, die kommen da auch einfach rein zum Fernsehgucken und ein bisschen abhängen. Und so kam das jetzt irgendwie alles ins Rollen, also er hat sich sehr gut gekümmert bislang und seine Familie ist auch mit drin. Die kochen immer die warmen Mahlzeiten alle zusammen. Das ist ganz schön aufwendig für 100 bis 120 Kinder, so eine warme Mahlzeit zu kochen. Genau. Also wir versuchen einfach auch Einheimische mit reinzunehmen. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt immer sagen, ja, wir haben Kleiderspenden von hier. Das ist alles ganz wichtig auch. Da freuen wir uns auch immer drüber. Auf der anderen Seite wollen wir aber halt auch Einheimische, gerade wie den Freund oder wie seine Familie, mit ins Boot nehmen. Und auch dort das Bewusstsein schärfen, hey, die Situation der Kinder ist nicht in Ordnung, so wie sie ist. Und viele Senegalesen wissen das und haben aber vielleicht nicht die finanziellen Mittel zu helfen.
Gebt ihr dann ihm auch Geld für das Essen, das er dann kocht? Oder wie läuft es genau ab dann quasi, dass er der Kontakt und auch die Aktionen, die er mit ihm zusammen auf den Weg bringt?
Genau, das ist so, dass wir quasi das Geld liefern. Davon werden alle Zutaten, die benötigt sind, eingekauft. Also es ist im Moment so, dass wir zwei wöchentlich eine Mahlzeit anbieten wollen. Einmal soll es eine warme, ausgewogene Mahlzeit sein. Die besteht dann meistens aus Reis, entweder Hühnchenfleisch oder Ziegenfleisch und einer Soße mit Gemüse. Und jeweils die andere Mahlzeit besteht aus einem Sandwich, also eher was Einfacherem, was nicht so viel kostet, was aber trotzdem auch warm ist und ja, ein bisschen was Besonderes auch trotzdem ist für die Kinder. Und das ist so, dass wir verschiedene Frauen motivieren konnten, also Einheimische vor Ort quasi zu helfen beim Kochen, beziehungsweise die haben das eigentlich alles in ihrer Hand. Also die bereiten das ganze Essen zu. Und dann können die Kinder quasi zusammenkommen und eben da diese warme Mahlzeit bekommen. Und die Frauen, die das vor Ort machen, die machen das ehrenamtlich, die machen das freiwillig für uns. Und wir liefern, also genau, wir bezahlen die Lebensmittel und geben den Frauen aber als, ja, einen kleinen Betrag quasi als Entschädigung. Aber das basiert trotzdem eher auf Freiwilligkeit von den Frauen. Das ist ganz toll.
Und das hat euer Freund vor Ort quasi die Frauen gefunden oder ihr selber auch schon?
Genau, das hat der Freund vor Ort gemacht. Das ist eigentlich seine Familie vor allem, seine Mutter und seine Schwestern, die gesagt haben, hey, wir finden das super, wir könnten das finanziell nicht stemmen, aber wir helfen gern mit. Und wie Lone gerade gesagt hat, sie bekommen von uns eine Entschädigung für den Aufwand, weil die tatsächlich, also da geht locker der halbe Tag mindestens drauf. Ich schätze mal, morgens um 9 habt ihr angefangen, Flora?
Genau, wir haben morgens, Freitagmorgens um 9 angefangen, 10 Kilo Zwiebeln zu schnippeln und also ein Riesentopf voller Hühner. Ich war echt ziemlich platt, als ich das gesehen habe. Genau, und dann saßen wir da bis 3 haben wir geschnippelt. Ich habe immer noch geschnippelt um 3, also ich habe noch nie so viel geschnippelt. Und man, ja, die haben auch nicht so perfektes Schnippelmaterial wie hier. Also es ist halt ein stumpfes Messer, mit dem schnippelt man die Zwiebeln. Also es ist einfach alles sehr einfach und es ist wirklich auch, Kochen ist da einfach auch eine Tagesaufgabe für viele Frauen. Genau. Und dann um 4 oder um 4:30 dann gab es auch wirklich das Essen dann. Dann haben wir auch von GIS aus diese Behältnisse gekauft, natürlich so Blechschüsseln. 14 Blechschüsseln haben wir. Und da steht auch GIS drauf dann und die beherbergen die Frauen in einem abgeschlossenen Raum da. Das ist so ganz wertvoll. Als ich das erste Mal da war, haben sie mir die dann so ganz stolz gezeigt mit den Deckeln und so, genau.
Da drin wird gekocht, in den Blech?
In denen wird dann das Essen serviert sozusagen, weil die essen ja alle aus einer Schüssel mit den Händen und dann sitzen um eine Schüssel vielleicht 6, 7, 8 Talibis drumherum. Überall dann vor dem Haus ruft man die dann zusammen. Es ist dann auch so wirklich so ein Event für die Kinder, einfach so gemeinsam essen wir jetzt hier. Wir waschen uns die Hände davor. Das machen die ja auf der Straße nicht. Da haben die ihre Blechbüchse, die sie 2 Wochen haben vielleicht. Und nicht genau, auf der essen sie dann halt. Also das ist dann nicht so, das ist für die schon auch so eine Art Gemeinsamkeit. Ist ja auch wichtig, dass man zusammen ist, dass man sagt, hey, man isst, wäscht sich die Hände davor, man nimmt sich da Zeit, man ist zusammen. Das ist auch, für mich war das auch sehr wichtig zu sehen, dass die Kinder wirklich mal eine Zeit haben, wo sie wissen, heute essen wir hier zusammen. Genau.
Die zwei Tage in der Woche, die stehen fest, die sind festgelegt, wann es das Essen dann gibt.
Auch, oder nicht ganz festgelegt, aber
ja, freitags. Meistens freitags. Genau, es ist, kommt drauf an, auch was natürlich jetzt dort gerade los ist. Donnerstagsabends zum Beispiel gibt es seit neuestem immer Fußballtraining. Das finden die Jungs natürlich super. Danach kann es auch sein, dass wir sagen, hey, okay, hier, guckt mal noch, also im Senegal heißt es Goûté, das ist quasi wie so ein kleiner Snack dann danach. Und dann sind wir schon aber meistens freitags mit dem Kochen und auch mit dem warmen Sandwich dran. Jetzt gerade ist Ramadan, da ist dann alles noch ein bisschen anders. Genau, da versuchen wir, dass wir jeden Abend das Fastenbrechen gemeinsam mit den Kindern machen können. Da kommen dann auch noch viele andere Kinder dazu. Das ist einfach ganz wichtig im Senegal, dass das eine große Gemeinschaft ist. Da gibt es dann was Warmes zu trinken und ein Baguette mit Butter oder mit Nutella, so wie es eben auch in den Familien der Fall ist. Also das Einzige, was wir jetzt vielleicht nicht haben, sind dann Datteln, die man auch zum Fastenbrechen benutzt. Aber genau, so versuchen wir halt, die Familie können wir nicht ersetzen, aber wir versuchen einfach so ein bisschen Gemeinsamkeit und Gemeinschaft zu erleben.
Aber es ist wichtig, dass ihr eben diesen Freund vor Ort habt und dass dem seine Familie auch mitzieht und den Raum zur Verfügung stellt, oder?
Ja,
weil das
unbedingt.
Ist ja nicht in der Koranschule, sondern es ist außerhalb dann, ja?
Ja, das ist uns auch wichtig, dass es nicht in der Koranschule ist, sondern außerhalb. Ich meine, die haben jetzt, die Kinder essen oft auf der Straße dann. Also, nee, das ist eigentlich keine Straße, das ist halt der Weg vor dem Haus. Und der ist dann halt quasi mal blockiert für eine halbe Stunde oder so mit 100 Kindern, die um ihre Schüsseln rumsitzen und essen. Das ist aber jetzt auch was im Senegal ganz normal ist, dass man auch durchaus vorm Haus isst, weil im Haus hätten tatsächlich auch nicht alle Platz.
120 Kids sind in dieser Gruppe oder werden da versorgt eben und kommen zum Essen und bekommen aber auch ihre Schuhe und ihr Fußballtraining ist jetzt was Neues, ja. Mhm. Habt ihr dann Trainer dann oder was läuft da fußballtechnisch dann ab?
Da hat sich gerade ein Kumpel netterweise bereit erklärt, der das einfach freiwillig mit den Kindern macht. Also er ist jetzt kein ausgebildeter Fußballer oder so, sondern einfach hat Lust, sich die Zeit zu nehmen, mit den Kindern gemeinsame Zeit zu verbringen und eben das in Form von ja, sportlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Fußball spielen. Da wurde dann von uns noch Hemdchen besorgt, dass man dann auch gut die Teams unterscheiden kann. Und einfach so solche Kleinigkeiten wie diese Hemdchen oder Trikots oder Fußbälle, überhaupt die erstmal zu haben, die sind natürlich auch schnell wieder weg. Aber das ist ja auch Material, ohne dem es nicht wirklich möglich ist, jetzt solche Sportarten auszuüben. Und das erfreut die Kinder schon sehr.
Wie sieht's aus mit dem Platz? Haben die da Kickplatz? Sicher keinen, könnte man schwer vorstellen, dass es einen Rasenplatz da dann gibt, oder?
Rasenplätze gibt's nicht. Zumindest haben wir noch keinen gesehen. Es gibt viele Sandplätze und die Jungs spielen auch in dem Stadtteil. Da gibt es so ein, ja, wie so ein Palmgarten eigentlich. Also stehen viele hohe Palmen und da ist auch Sandboden und dort spielen die im Moment. Da kann man ganz gut spielen zwischen den Palmen und dann hat es noch eine größere freie Fläche. Genau, dort trainieren die dann immer und dann werden auch Spiele organisiert. So richtig, wie man es halt so macht als Fußballer.
Wo es um was geht dann auch, ja?
Ja, durchaus.
Wer ist dann da der Gegner?
Also entweder natürlich untereinander oder die Idee wäre auch, dass man zwischen, also mit einer anderen Organisation sagt, hey, die Jungs von euren Koranschulen und die von unseren, dass man so ein kleines Turnier organisiert. Und es gibt, dazu bräuchten wir allerdings noch die Trikot-, Fußballschuh- und Stutzenausstattung. Es gibt organisierte Spiele für oder so Turniere für eben Talibé-Mannschaften. Allerdings, wie gesagt, fehlt uns dazu im Moment die Ausstattung, um teilnehmen zu können.
Da gibt es eine Grundanforderung, dass man echte Trikots und echte Kickschuhe anhaben muss.
Genau, ja. Da bräuchte man halt Trikots, Hosen, Stutzen und dann Schuhe. wären auch gut.
Aber da bestehen doch sicher Chancen, hier irgendein bei den Fußballvereinen in der Region hier so einen Satz ausrangierter Trikotstutzen und Schuhe zu organisieren.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal nachfragen. Also vielleicht kennt da ja irgendjemanden und kann uns weiterhelfen und vermitteln.
Und dann gibt es bald Bilder vom Talibe-Cup.
Genau.
Ja, GIS e.V. heute zu Gast hier im Lokalmagazin. Gemeinsame Unterstützung Kindheit, Gesundheit und Schulbildung für Koranschülerinnen. Ne, sind ja nur Jungs dann, ja? Mhm. Oder Mädels sind davon nicht betroffen?
Nein, Jungs.
Nur Jungs. Mädels müssen das nicht? Oder gibt es da einen Grund dafür?
Das gibt es für Mädchen so nicht. Mädchen werden auch in der Regel jetzt so nicht auf die Art und Weise weggeschickt, sondern sind natürlich hilfreich im Haushalt oder werden zu Verwandten geschickt, die vielleicht keine Mädels haben oder die gar keine Kinder haben oder wo die Kinder schon aus dem Haus sind und dann dort eben zu unterstützen. Wobei, genau das, so wie es ich jetzt weiß, dürfen die trotzdem natürlich auch in die Schule gehen, ganz normal.
GIS e.V. GIS bedeutet ja auch was. Ist ja nicht nur eine Abkürzung, sondern ein Wort.
Genau, GIS ist Wolof, eine Sprache aus dem Senegal und bedeutet Vision. Und wir dachten, das passt ganz gut zu unserem Vorhaben. Genau.
Eure Vision, den Kindern ein Stück Kindheit zurückzugeben mit euren verschiedenen Projekten. Wir hatten die Schuhe, wir hatten das Essen, Kleidung, Sport. Dann gibt es aber auch noch medizinische Versorgung, die ja sonst nicht gewährleistet wird dort in den Koranschulen.
Genau, das ist so das neueste Projekt jetzt, als Mama, du und ich jetzt da waren gerade. Wir waren im Januar, Februar dort und haben ja auch im Krankenhaus gearbeitet und kennen uns jetzt auch ein bisschen aus in der Pflege, wollen einem ja auch unser Examen schaffen. Und so die Grundversorgung wäre natürlich cool, wenn die da irgendwie auch jemanden hätten dort vor Ort, wo, an den sich wenden können, dass das Material eben da ist. Und das haben wir jetzt schon mal besorgt, dass eben Grundstock da ist an einfachste Versorgung. Die Kinder ziehen sich einfach oft Schnittwunden zu, weil sie gerade Schuhe haben. Da haben sie offene Knie, weil sie hinfallen. Gerade so Kinderverletzungen, wo jeder irgendwie seine Mama hat, wo er hingehen kann, die dann schnell ein Pflaster draufklebt, das haben die da halt nicht. Und das ist, genau, das haben wir dann angefangen. Wir waren dann so ein, zweimal wöchentlich dort, haben uns die Kinder angeschaut, gefragt, was ansteht. Dann sind viele Kinder einfach auf uns zugekommen, haben uns ihre zerschundenen Füße gezeigt. Genau, und dann haben wir da einfach angefangen, die zu versorgen. Auch dort gerade den Freund von uns ein bisschen anzuleiten, dass er auch, wenn wir jetzt nicht da sind natürlich, auch ungefähr weiß, was man grob machen kann, was man braucht, was für Material er besorgen muss. Genau, und dann sind auch viele Kinder mit Fieber zu uns gekommen. Dann sind wir eben mit denen zur Apotheke, haben denen Obst gekauft, weil die das da einfach nicht viel essen, weil das auch relativ teuer ist für die Kinder dort, sich frisches Obst zu kaufen. Und gerade eben so einfache Medikamente, dann Paracetamol gegen Fieber, sind am nächsten Tag dann wieder hin, haben geguckt, ob es besser war. Solche Sachen haben wir dann versucht anzuleiten und eben Bewusstsein dafür zu schaffen auch. Und jetzt habe ich auch gehört, dass die Kinder oft wieder zu unserem Freund dort gegangen sind und ihm Wunden gezeigt haben und er dann Pflaster draufgeklebt haben. Und es war auch viel psychologischer Effekt, hatte ich das Gefühl, dass die Kinder einfach unglaublich glücklich waren, dass sich jemand gekümmert hat um ihre Wunde, weil es sonst, glaube ich, niemand dort interessiert, ob jetzt da ein Schnitt im Fuß ist oder nicht. Und die waren einfach so stolz, dass sie dann ihre Füße entgegengestreckt haben. Und dann haben wir halt einfach gesäubert und Kompressor und Pflaster drauf. Natürlich geht es hier um einfache Grundversorgung, aber.
Und die Folgen von so nicht versorgten Wunden, was könnte das dort sein dann?
Natürlich kann sich jede Wunde infizieren, ist jede offene Stelle eine Infektionsgefahr. Natürlich infiziert sich nicht jede Wunde, aber es ist eben eine Gefahr. Man hat bei vielen Kindern schon gesehen, dass die Wunden einfach auch nicht schön verheilt sind. Also ich habe viele Ekzeme gesehen, die man nicht mehr behandeln konnte. Also es war wahrscheinlich eine Wunde vor ein paar Jahren, die eben nicht schön verheilt ist. Es gab viele sehr zerschundene Füße, wo man einfach gesehen hat, okay, da war mal was, das wurde irgendwie nie richtig, war vielleicht auch was drin, was nicht rausgeholt wurde. Aber ja, können und werden, das halt immer so, sind so zwei Sachen. Es kann natürlich immer im schlimmsten Fall zu einer Blutvergiftung kommen.
Und
aber kommt das natürlich auch nicht immer dazu.
Kann euer Freund das zusätzlich auch noch leisten, jetzt auch noch quasi den Krankenpfleger zu machen?
natürlich eigentlich nicht. Und deshalb wünschen wir uns auch, dass wir dort jemanden haben, der das machen würde. Und wir haben auch im Krankenhaus immer ein bisschen Ausschau gehalten, ob wir jemanden finden, kennenlernen, der da Zeit hat und Lust hat. Und es wäre jetzt so unser Ziel auch, dass wir dort jemanden finden, der das eben als andere Person noch zusätzlich dann machen kann. Also, dass nicht alles er macht. Und er macht das ja jetzt auch nicht vordergründig. Aber die Kinder wissen eben, sie können zu der Familie kommen, da gibt es Material. Und da könnte es rein theoretisch vielleicht mal jemand machen. Aber unser Ziel ist, dass wir jemanden finden, der vielleicht da auch regelmäßig hingeht, sich die Kinder auch wirklich aktiv anschaut, guckt, wo es Probleme gibt und die auch sieht. Weil manchmal merken die Kinder das ja auch vielleicht gar nicht, dass da gerade was los ist.
In ihrem Körper.
Genau.
Wenn es keine offene Wunde ist oder so. Ja.
Genau.
Also das ist ein Projekt, das jetzt noch ansteht. Hygienische Erziehung, auch sowas habt ihr doch, glaube ich, versucht zu leisten, auch genau. Da ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Worum geht's da?
Gerade mit dem Händewaschen vor dem Essen, dass sie das, die haben einfach keine Familie wie hier, dass man das alles lernt so nebenbei und es natürlich ist, dass man sich jeden Tag wäscht und dies, das, das wissen die schon. Aber sie haben halt auch nicht die Möglichkeiten. Sie haben keine Toiletten in den Daras, sie haben keine Duschen. Die Kinder sind oft dann am Fluss und waschen sich dort und dort ist auch oft die Toilette. Ich habe oft Kinder dann am Fluss gesehen. Ja, das ist die Toilette für die Kinder dort und waschen. Manchmal habe ich sie gesammelt gesehen mit einer Kernseife und ein paar Eimern. Dann haben sie sich dort alle versammelt und ausgezogen und gewaschen. Das ist so ihre Hygiene, aber dass man eben vor dem Essen sich die Hände wäscht, das muss einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Das versuchen wir eben durch die Mahlzeit denen spielerisch dann auch zu vermitteln. Oder Hygiene, wie kann Hygiene gegeben werden, wenn alle Kinder in einem Raum schlafen ohne Matratzen? Und das sieht man eben auch. Die haben viele Wunden an den Köpfen, so Ekzeme. Ich schätze mal, es ist irgendein Virus vielleicht auch, den man einfach durch Hygiene auch nur bekämpfen kann. Wir haben überlegt, ob wir da irgendwas machen können, aber also ich bin zum Schluss gekommen, dass ich gesagt habe, Hygiene ist da das beste Mittel dagegen. Ich muss da jetzt nicht mit irgendwelchen Salben arbeiten. Das bringt nichts, wenn die Kinder einfach so schlechte hygienische Bedingungen haben. So viele Kinder auf einem Haufen, sich selten waschen, auch kein sauberes Wasser. Eben auch gerade die Toiletten, sind eben auch so Sachen.
Das sind ja grundsätzliche Sachen, da leiden ja nicht nur die Kinder drunter wahrscheinlich, ne, sondern auch die andere Bevölkerung. Ne?
Klar.
Was ist das für eine Stadt, St. Louis?
Mhm. Das ist die ehemalige Hauptstadt von Französisch-Westafrika. Also hat noch sehr viel koloniales Flair. Ist eine der ganz wenigen afrikanischen Städte, die ich jetzt kenne, die so ein richtiges Stadtzentrum haben. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass das Stadtzentrum auf einer Insel liegt zwischen dem Fluss Senegal und dem Meer. Also es ist sehr schön gelegen, ist eine sehr auch kulturell reiche Stadt, sage ich mal. Es ist dennoch sehr beschaulich, es ist jetzt nicht so riesig wie die Hauptstadt Dakar. Es gibt viele Sandstrände, Naturreservate in der Umgebung. Es gibt eben den Fluss und das Meer. Es gibt ganz viele Fischer, die mit ihren bunten Pirogen, also diesen Holzbooten, auf See fahren. Es gibt auch viel Kolonialgeschichte eben durch die Vergangenheit. Lebt das immer wieder noch auf. Und in einem Stadtteil dieser Stadt, aber dann auf dem Festland sozusagen, nicht in dem Innenstadtkern, sind wir eben aktiv. Und St. Louis liegt im Norden des Senegals, also fast schon an der Grenze zu Mauretanien. Von daher ist es auch sehr trocken dort. Auf dem Weg von Dakar dorthin fährt man noch an so einer kleinen Wüste vorbei. Lompol heißt die. Da fühlt man sich tatsächlich wie so in einer kleinen Sahara. Und wenn jetzt Trockenzeit ist, von, sagen wir mal, meistens so Ende September, Anfang Oktober, regnet es das letzte Mal. Und dann regnet es wieder, wenn man Glück hat, Ende Juni, vielleicht aber auch erst im Juli dann wieder so richtig. Von daher ist schon 9 Monate Trockenheit, die zu bewältigen ist.
Das heißt viel Staub dann auch wahrscheinlich?
Auch und trotzdem hat sich, glaube ich, die Natur und auch also Pflanzen und Tiere vor allem angepasst. Also es gibt da sehr viele Baobab-Bäume, diese Affenbrotbäume, die gigantisch aussehen und die dann in der Regenzeit toll austreiben und Früchte tragen und dann in der Trockenzeit so wieder sich in sich zurückziehen. Ich glaube, so ist es einfach bei vielem, ja.
Also hat auch touristisch dann einiges zu bieten, die Region und die Stadt. Ja?
Genau, nicht nur die Region und die Stadt, sondern im Prinzip gibt es ganz viel, was man im Senegal bereisen kann, besichtigen kann, anschauen kann. Man sagt immer, Senegal ist das Land der Gastfreundschaft. Auf Wolof wäre das Teranga. Also ganz oft wird es verwendet, dass es eben das Land der Teranga ist. Man ist überall willkommen. Die Menschen sind offen und freundlich und freuen sich, wenn man auch in der Landessprache dann ein paar Wörter kann, sich weiterhelfen kann. Die Hauptstadt, also Dakar, die lebt so von den Gegensätzen, von der Moderne und der Tradition. Das ist auch ganz spannend und hat natürlich mega viele Musikevents und ist an sich schon ein buntes Abenteuer. Und man kann dann auf eine Insel rausfahren, die liegt vor Dakar. Das ist die Île de Gorée. Das war früher der Umschlagsplatz für Sklaven. Also auch hier wieder sehr viel Geschichte. Das ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe. Und dann auch Richtung Süden gibt es ganz viele schöne Sachen entlang der Küste, vor allem auch das Flussdelta Sin Salum und dann noch südlich von Gambia. Gambia liegt ja mitten im Senegal, die Casamas. Das ist so die fruchtbarste Region, weil es dort einfach auch nicht mehr ganz so trocken ist. Ja.
Wie sieht es politisch aus?
Politisch gesehen ist es ein sehr stabiles, demokratisches Land. Es hatte 2012 einen Machtwechsel, der sehr friedlich verlief. Jetzt steht dann die nächste Wahl an. Ja, also ich würde sagen, man kann das sehr gut bereisen. Man kommt überall hin, von A nach B. Man trifft überall auf hilfsbereite, nette Leute. Und wenn man Französisch kann, das wäre wichtig, dann ist es gar kein Problem.
Aber im Prinzip fast eine vorbildliche Demokratie für Afrika?
Ja, doch durchaus eine der vorbildlicheren.
Wenn man eben Gambia als Nachbarland
hat
sieht,
ja mittlerweile jetzt auch
den Machtwechsel
hinter sich und hat doch auch noch alles ganz gut geklappt.
Wir sind fast am Ende der Sendung, blicken noch ein bisschen auf kommende Aktionen und auch Möglichkeiten, euch zu unterstützen und zu kontaktieren. Was gibt's da?
Wir haben nächste Woche am 5. Juni, das ist ein Dienstag, haben wir eine Veranstaltung im Blauen Salon. Das ist hier in der hier in Tübingen in der Münzgasse 13. Dort werden wir uns vorstellen als Verein und ein bisschen über die Arbeit erzählen. Und da hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, Bilder anzugucken, vielleicht ein kleines Filmchen zu sehen. Da freuen wir uns über jeden, der dazukommt, uns zuhört. Das geht eben ab 21 Uhr los. Wird ein netter, gemütlicher Abend und man kann natürlich auch dann uns nochmal direkt ansprechen, wenn man Fragen hat oder Anregungen oder Ideen. Dann sind wir sind natürlich über jede Rückmeldung sehr erfreut.
Und sicher auch noch Unterstützung, Vereinsmitglieder, oder nehmt es sicher auch noch auf?
Natürlich, also jeder Verein ist natürlich angewiesen auf Spenden. Wir freuen uns über Spenden jeglicher Art, sei es einmalig oder regelmäßig. Wenn man uns irgendwie noch weiterhin aktiv auch unterstützen möchte, dann freuen wir uns natürlich sehr über Mitglieder. Also man kann Fördermitglied sein oder auch ein aktives Mitglied werden. Wenn man jetzt spenden möchte, dann schaut man am besten auf unserer Homepage. Die findet man unter www.senegalgis.wordpress.com.
Da GIS mit UI.
GIS mit UI und SS. Da findet man dann nochmal alle Informationen, alle aktuellen Projekte und natürlich dann auch die Kontodaten.
So, jetzt haben wir alles gesagt, oder? Gibt es noch eine finale Weisheit?
Jerry Jeff Y.
Was heißt
Vielen
das?
Vielen Dank.
Du sprichst Wolof auch?
Bisschen? Ja, ein bisschen.
Wolof, Französisch, gibt es noch wahrscheinlich auch noch mehr Sprachen, oder?
Die ich spreche oder die man dort spricht?
Die man dort spricht im Senegal.
Sehr viele Sprachen. Also Wolof ist so die am weitest verbreiteste Sprache. Es gibt noch Mandinka, es wird vor allem im Süden gesprochen. Und dann gibt es noch unzählige andere Sprachen, je nach Ethnie. Genau.
Vielen Dank an euch. Viel Erfolg mit eurer weiteren Arbeit. Toi, toi, toi. dass er da vorankommt und ja auch euch, dass euch erfüllt und Hilfe ankommt auch, ja.
Danke.
Dankeschön. Dankeschön.